Figaro,
Figaro trifft.
Sagen wir jetzt alle über ihre Ängste.
Können Sie sich als Schauspieler in Hannah Müller
stellen? Ich stelle dir auch alle
mit deinem geil
für den Fuß. Ja, soll doch gleich jemand anders
Mund zu haben.
Also ich bin ja, das ist ja hier wie zu Hause.
Figaro trifft.
Heute in Hamburg, Reinhard Kahl, Publizist, Autor, Filmemacher und bei alledem und zuallererst Bildungsexperte. Herzlich willkommen.
Ja, guten Abend.
Sie schreiben in der Welt und in der Zeit und in der Taz, in Geo, in der Zeitschrift Pädagogik. Sie veranstalten in Hamburg ein philosophisches Café, darüber will ich nachher auch noch mit Ihnen reden. In Stuttgart einen Stuttgarter Bildungsdiskurs. Sie haben den Grimme-Preis für eine Serie im NDR bekommen.
Mit anderen zusammen, ja.
Kindsein ist kein Kinderspiel, hieß die. Und etliche andere Preise und viele, viele Sendungen und Auftritte in ARD, Hörfunk und Fernsehen. Und bei alledem gilt natürlich mit einer Anleihe bei der ersten allgemeinen Verunsicherung, PISA ist immer und überall. Geht's manchmal auf die Nerven?
Ja, das kann einen schon auch etwas, es liegt ja nahe, Pisacken, das Thema. Vor allem...
den Karlauer hatte ich noch gar nicht gehört.
Sehen Sie, oder hören Sie, es gibt ja... Nein, man muss einfach sehen, in keinem Land der Welt hat diese PISA-Studie derart Irritation hervorgerufen wie in Deutschland. Sogar in den schwedischen Zeitungen wurde mehr über das schlechte deutsche Abschneiden berichtet als über das ganz gute schwedische.
Das ist den Schweden selbstverständlich irgendwie.
Na, die Schweden, nee. Für die Schweden sind die Deutschen seit vielen hundert Jahren, das würde jetzt sehr weit führen, ein Vorbild. Und dass dieses Vorbild nicht so gut ist wie gedacht, hat sie wirklich irritiert. Also ich würde mal sagen, das, was an der Sache so interessant ist, ist, dass mit PISA, zumal in Deutschland, wirklich so eine interessante Wende eingeleitet worden ist. Also wir waren immer, wir die Deutschen so im Allgemeinen, davon überzeugt, wir hätten vielleicht nicht die freundlichsten und lustigsten Schulen, aber was die Leistung und die Härte anbetrifft, doch die allerbesten. Und nun haben wir gemerkt, dass wir weder die freundlichsten und die lustigsten Schulen haben, noch leistungsmäßig gute und sehen auf Länder, wo man immer gedacht hat, da ist es viel einfacher, dass die in den Leistungen besser sind. Und das ist ein spannendes Thema.
Ich komme gleich mal ein bisschen auf die Gründe und Hintergründe. Heute Morgen haben Sie hier im Journal am Morgen in der Ankündigung dieser Sendung etwas auch schon Irritierendes gesagt, was als Titel eigentlich über unserer ganzen Sendung hier stehen könnte. Auf euch haben wir gerade noch gewartet. Mhm. Was haben Sie gemeint?
Also ich finde, so wie man dieses Wort, diesen Satz ausspricht, das ist so eine Art Lackmustest. Sagt man... Hey, kommt her, ihr seid toll, in euch steckt viel drin, wir haben auf euch gewartet, wir machen etwas. Also sagt das die Schule zu den Schülern, sagen das die Erwachsenen zu den Kindern oder sagt man in dieser etwas misanthropisch-teutonischen Art, auf dich habe ich gerade noch gewartet. Ich wundere mich schon gar nicht mehr, du wirst noch dein blaues Wunder erleben. Und das ist, glaube ich, so diese Grundfrage, ist die nächste Generation willkommen? Findet man bei allen Problemen, die mit Menschen bekanntlich zusammenhängen, die eigentlich ganz gut? Oder guckt man, na, wo sind die blinden Passagiere, die wir hier rausfinden müssen? Wer gehört wirklich dazu? Und das ist ja nicht nur ein Problem unseres Schulsystems, sondern das ist auch eine deutsche Neurose, diese Problematik, man kann sich nie ganz sicher sein, ob man dazugehört. Ja, ein deutscher Teilstaat hat diese deutsche Neurose ja 40 Jahre lang sozusagen als Staatsneurose ausgetragen, die Anerkennungsfrage. Ja. Und meine, wir haben in Deutschland eine lange Tradition, ist auch ein Thema für sich, von Religionskriegen.
Ja.
Und der Bildungskrieg ist sozusagen der letzte Religionskrieg, der uns noch geblieben ist. Und der wird immer noch ausgefochten.
Die deutsche Neurose ging ja schon dabei los, bei der Frage, wer hatte eigentlich auf PISA gewartet, bei diesem Riesenaufschrei. Und man fragt sich, ja, ist es im Kern neurotisch eben eine narzisstische Kränkung? Gott, unsere Schüler sind nur Mittelmaß. Aber auch mittelmäßige Schüler machen in der Regel ihren Weg. Also warum soll Deutschland immer Weltspitze sein? Geht es in der PISA-Debatte genauso zu wie in den Debatten um die DFB-Auswahl und den Bundestrainer?
Das ist auch ein Aspekt. Man muss nicht immer Weltspitze sein, aber man sollte versuchen, ganz gut zu sein. Und man sollte vor allem nicht glauben, man sei Weltmeister und ist tatsächlich in der zweiten Liga. Dass diese Differenz zu Irritationen führt, das ist schon ganz gut so. Das vertreibt Illusionen. Man sollte, finde ich, immer versuchen, gut zu sein und sich auch mit Guten vergleichen und auch rausfinden, wodurch ist man gut, und wenn man dann rausfindet, und das finde ich ja das Interessante, dass es intelligenter ist, die Kugel rein billardmäßig gedacht, eher über Bande zu spielen, als immer direkt ins Loch. Oder anders gesagt, wenn man es macht wie die Länder, die sagen, das Wichtigste ist erstmal, dass ihr euch wohlfühlt, dass wir was Gutes miteinander machen und dann kommen auch die guten Leistungen. Wenn die dann auch gute Leistungen haben, dann ist das eine Sache zum Nachdenken. Aber wenn man in Deutschland sagt, das Wichtigste ist, sich wohlzufühlen, dann sieht man schon so zerknirschte Gesichter wohlfühlen. Ja. Sind wir dazu denn auf der Welt, uns wohlzufühlen? Nein, wir sind doch dazu da, uns anzustrengen.
Wie hoch ist denn der Wohlfühlfaktor bei unseren Lehrern? Den will ich jetzt mal die Billardkugel zuspielen, denn das gesunde Volksempfinden weist in der Regel die Verantwortung für die Missstände in der Bildung Ihnen zu. Wie viel oder wie wenig können Sie denn unter den gegebenen bildungspolitischen Umständen dazu tun, dass man sich wohlfühlt?
Also auf jeden Fall sehr viel mehr, als Sie häufig behaupten. Das Problem ist ja nun, dass der Lehrkörper ist die Instanz, die die Schule macht. Und wir haben auch ein bisschen ein Problem in Deutschland, nämlich, dass es alles so furchtbar an den Lehrern hängt. Also auch in Deutschland, wenn man sich anguckt, Schulen, die gut gelingen, sind solche, in denen die Lehrer das Lernen auch ihren Schülern überlassen und die ganze Sache gut vorbereiten. Ein Lehrer, der versucht, alles in die Finger zu bekommen und an seine Marionettenfädchen aufzuhängen, der ist überanstrengt. Mhm. Also es gibt einen wunderbaren Satz, der kommt aus Italien. Der heißt, die Schüler sind der erste Pädagoge. Der Lehrer ist der zweite Pädagoge und der Raum, das ganze Interieur, ist der dritte Pädagoge.
Ich will es mal ein bisschen romantisch.
Immer nur diesen einen Pädagogen.
Ich will es mal ein bisschen romantisch angehen, diesen Lehrertyp wie Robin Williams im Club der toten Dichter, der Schüler zum Gebrauch des eigenen Verstandes und zur Freiheit erziehen will, den trifft man im deutschen Schulalltag vielleicht nicht in jedem Lehrerzimmer. Nein. Ist das jetzt eine romantische Spinnerei von mir?
Nein, ich glaube, doch in jedem Lehrerzimmer wird man schon einen davon treffen. Das glaube ich schon. Häufig auch mehrere. Aber man trifft sie nicht in jedem Lehrer. Und, aber ich finde, wir sollten jetzt gar nicht so sehr auf die Lehrer, die Lehrer prügeln.
Also Lehrerschelte ist nun wirklich spätestens seit Gerhard Schröder erstens beliebt und zweitens verboten. Bildungspolitik, reden wir doch lieber darüber.
Nein, würde ich vielleicht eine Anmerkung dazu. Reden wir lieber über die Erwachsenen.
Genau.
Also die Lehrer verkörpern sehr viel von den Erwachsenen. Aber wenn wir über die Erwachsenen reden, dann können wir auch das, was der Soziologe Luhmann mal nannte, die Innenbeleuchtung einschalten. Ja? Und wenn wir die Innenbeleuchtung einschalten, dann wird uns vieles davon bekannt vorkommen. Also von diesem starken Misstrauen, nicht nur den Gleichen, den anderen Erwachsenen gegenüber, sondern gerade den Kindern. Und ich meine, wer das nicht glaubt, dem würde ich jetzt gerne mal eine Zahl nennen. Das amerikanische Gallup-Institut, ein weltweit arbeitendes Meinungsforschungsinstitut, hat vor 2 Jahren, aber die Zahlen sind bestimmt noch richtig, in über 30 Ländern Leute gebeten, an einer Liste von 17 Institutionen diejenigen anzukreuzen, die die Institution ihres größten Vertrauens sind. Und weltweit, bei diesen, glaube ich, 37 Ländern, stehen an erster Stelle die Bildungseinrichtungen. Und in Deutschland von den 17 Institutionen zur Auswahl stehen die Bildungseinrichtungen an der 11. Stelle, übrigens ganz in der Nähe von Medien und Gewerkschaften. Und an der ersten Stelle steht die Polizei und an der zweiten Stelle steht das Militär, punktgleich mit der UNO. Was ganz interessant ist, weil die UNO, das sind ja die Blauhelme gemeint, die Streitschlichter. Aber wenn sozusagen so viel, nennen wir sie mal Polizei, Militär, UNO zusammen, Streitschlichter an die erste Stelle gesetzt werden, dann sagt das ja etwas darüber aus, was man so für die Normalproblematik hält. Ja.
Vielleicht liegt es auch daran, dass der Gang auf manchen deutschen Schulhof durch den Direktor oder den Lehrer schon fast einem Blauhelm-Einsatz gleicht.
Ja, manchmal, obwohl auch, glaube ich, das ist ein bisschen übertrieben, aber es gibt ein wirkliches Verwahrlosungsproblem.
Ja.
Ja, ein Verwahrlosungsproblem, das nicht darin besteht in der Gewalt, die dann eine Schlagzeile macht, sondern auch wenn man, es gilt leider für viele Schulen, wenn man reinkommt, man riecht schon, das ist hier nicht interessant, es riecht grau, man kommt in einen Klassenraum und dann sieht man ein Plakat schräg hängen, schon seit 4 Jahren, weil der ganze Schatten der Jahre sozusagen schon diese schräge Form angenommen hat. Man wird in eine Schule eingeladen zu diskutieren mit Oberstufenschülern, der Raum ist gut geheizt, aber die ziehen ihre Mäntel nicht aus.
Apropos Verwahrlosung, ich gehe da mal drauf ein.
Darf ich noch einen Satz zu den Mänteln sagen? Die sitzen da sozusagen wie Leute im Warteraum dritter Klasse. Das ist nicht ihr Ort. Ja. Und dann kapiert man, wie interessant das ist, wenn die Italiener sagen, der Raum ist der dritte Pädagoge.
Wie sehr hat Pisa dann auch damit zu tun, dass wir heute mental auch eine ganz andere Schülergeneration haben, die am Computer sowieso ihren eigenen Interessen nachgehen und sich damit ja letztlich auch fit machen für die Zukunft?
Das ist, ich meine, da gibt es ja ein wunderbares Ergebnis in der letzten, der zweiten internationalen Pisa-Studie. Zwar wurde vor allem Mathematik geprüft und dann wurde problemlöse Strategie abgefragt. Und man muss wissen, dass in dem internationalen Pisa-Konsortium, sind ja mehr als 40 Länder dabei, haben viele Wissenschaftler gesagt, diese problemlöse Strategieaufgaben brauchen wir gar nicht, das ist ja das gleiche wie Mathematik. In Deutschland ist es so, dass die Schüler bei den problemlöse Strategien viel besser sind als in Mathematik. Und dann fragt man sich, wie kommt es denn, dass in der Mathematik, die man ja in der Schule übt, die Leistungen schlechter sind als bei dem Problemlösen, das man im Alltag am Computer und so weiter geübt hat. Und das hat etwas damit zu tun und das hat auch wiederum was mit der Verwahrlosung zu tun, dass viele, die tragen sozusagen ihre etwas müden Körper morgens in die Schule, stellen sie dort ab und die Fantasie geht spazieren. Und eine gute Schule wäre eine, die die Fantasie einlädt, da zu sein. Und wo die Fantasie sagt, renn schnell hin, da passiert was Interessantes. Und dann ist man wieder auch, da braucht man diese Erwachsenen, die sagen, hey, wir haben auf euch gewartet, kommt, in dir steckt mehr drin, als du glaubst. Vielleicht haben Sie diesen wunderbaren Film gesehen, Risen. Simon Rattle, den müssen Sie sehen und die, die uns jetzt zuhören auch. Das ist eine Dokumentation darüber, wie in Berlin an der Philharmonie ein englischer Choreograf mit Schülern, überwiegend Hauptschülern, ein Ballett einübt. Und dieser Choreograf, der ist so wunderbar, der sagt diesen Schülern, ihr seid toll, ihr schafft das, ihr wisst gar nicht, was ihr für eine Biografie habt. Und das wird nachher eine wunderbare Aufführung, sieht man alles in dem Film. Und dann gibt es eine Szene, wo der Choreograf Schülern sagt, die sollen noch zu einer anderen Ballettschule gehen, die sind so gut. Und dann kommt eine Lehrerin, die diese Schüler nachmittags da in dieses Übungshaus begleitet und sagt, ja, aber ob die denn abends im Dunkeln noch mit der S-Bahn nach Wilmersdorf fahren können. Und diese Lehrerin ist besorgt, aber dieses Besorgte ist auch ein Problem, wenn man ihnen zu wenig zutraut. Während dieser wunderbare Choreograf traut ihnen viel zu und die Schüler wachsen über sich hinaus.
Treibhäuser der Zukunft heißt Ihr Film, wie Schule in Deutschland gelingen kann.
Schulen,
genau. Mhm. Ja. Sie haben eine Filmmusik daraus mitgebracht. Ja. Was ist das?
Das ist von Michael Nyman. Das Stück heißt Prawn Watching, also Krabben angucken, aber wir haben uns Schüler angeguckt, keine Krabben.